SRF 1.
«12.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Die Aargauer Stadt Rheinfelden bekommt den diesjährigen Wackerpreis für eine Altstadt, in der noch richtig eingekauft werden kann.
Die Menschen müssen nicht mit dem Auto oder dem ÖV auf die grüne Wiese, sondern sie können das in der Altstadt erledigen.
Begründet der Heimatschutz. Eine gute Wahl. Wir fragen nach beim Architekten und lassen uns Rheinfelden zeigen. Die Flüchtlingspolitik der EU sei gescheitert, katastrophal gescheitert, sagen Médecins Sans Frontières. Nach Lektüre der Flüchtlingsinterviews empfindet der Verantwortliche
Wut, Ohnmacht, Kurzsichtigkeit, Unwilligkeit.
Die Flüchtlinge sind da, rund 1 Million verteilt in Europa. Was nun? Was tun? Darüber reden wir mit dem deutschen Philosophen Wolfram Eilenberger im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Thomas Fuchs. Er hat die Nachrichten.
Der Wackerpreis 2016 geht an die Aargauer Grenzstadt Rheinfelden. Die Stadt zeige beispielhaft, wie auch über die Grenze hinweg die Lebensqualität in einem Ort gesteigert werden könne, schreibt der Schweizer Heimatschutz in einer Mitteilung. Altstadt, Neubaugebiete und Grünflächen würden in Rheinfelden durch ein Netz von Fuss- und Velowegen optimal miteinander verknüpft, dies dank einer weitsichtigen Ortsplanung. Der Bündner Nationalrat Martin Candinas will nicht Präsident der CVP Schweiz werden. Er verzichte auf eine Kandidatur, weil er weiterhin genügend Zeit haben wolle für seine Familie und für seine berufliche Tätigkeit, teilt Candinas mit. Zuvor hatte schon der Solothurner Ständerat Pirmin Bischoff abgesagt. Sein Interesse für die Nachfolge von Christoph Darbele bereits angemeldet, hat hingegen der Zuger CVP-Nationalrat Gerhard Pfister. Der Internationale Währungsfonds IWF sieht erhebliche Risiken für die Weltwirtschaft und senkt deshalb seine Konjunkturprognose. Der IWF geht für das laufende Jahr neu von einem globalen Wirtschaftswachstum um 3,4% aus, für das nächste Jahr um 3,6%. Das sind jeweils 0,2 Prozentpunkte weniger als in der letzten Prognose im Herbst. 2015 betrug das Wachstum 3,1%. In Libyen haben sich die Konfliktparteien auf eine Einheitsregierung geeinigt. Das hat der neunköpfige Präsidentschaftsrat bekannt gegeben, wie libysche Medien melden. Das neue Kabinett umfasse 32 Minister. Die Bildung einer Einheitsregierung war bereits im UNO-Friedensplan vorgesehen, der im Dezember in Marokko unterschrieben worden war. Nach dem Sturz von Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 war es in Libyen zu einem Bürgerkrieg gekommen. Zahlreiche bewaffnete Gruppen bekämpfen sich, wovon auch die Terrormiliz IS profitierte. Mit der neuen Regierung soll der Bürgerkrieg nun beendet werden. Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Versklavung von Frauen und Mädchen, möglicherweise Völkermord. Das sind die Vorwürfe, welche die UNO an die Terrormiliz Islamischer Staat in Irak richtet. Fast 19.000 Zivilpersonen seien vom Januar 2014 bis Oktober 2015 in Irak vom IS getötet worden, heißt es in einem Bericht des UNO-Hochkommissariats für Menschenrechte. IS-Kämpfer hielten etwa 3.500 Frauen und Mädchen als Sexsklavinnen. Weiter rügen die Berichterstatter grausame öffentliche Hinrichtungen durch den IS. Aber auch den irakischen Sicherheitskräften und deren Verbündeten werden Menschenrechtsverletzungen zur Last gelegt. 87% der Deutschschweizer Bevölkerung schalten täglich das Radio an, also fast 9 von 10 Personen. In der Westschweiz liegt der Anteil etwas tiefer. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2015 ging in der zweiten Jahreshälfte der Marktanteil der SRG-Radiosender zurück, wie die Forschungsstiftung Mediapuls mitteilte. Mit einem Marktanteil von fast 65% liege die SRG aber nach wie vor deutlich vorn. Die Privatradios konnten laut Mediapuls ihren Marktanteil um 1% steigern. Und in der Deutschschweiz sei Neuradio Energy Zürich das meistgehörte Privatradio. Es löse Radio 24 auf der Spitzenposition ab. In der Stadt Luzern sind in der Nacht 125 Bewohner eines Wohnblocks am Gütschhang vorsorglich für mehrere Stunden evakuiert worden. Dies, nachdem eine Felsplatte oberhalb des Hauses in Bewegung geraten war. Der Alarm wurde kurz nach 3 Uhr durch eine Überwachungsanlage ausgelöst. Inzwischen wurde damit begonnen, die Felsplatte zu entfernen. Die evakuierten Personen wurden in der Nacht in einem Feuerwehrgebäude untergebracht. Sie konnten inzwischen in ihre Wohnungen zurückkehren. Stan Wawrinka ist beim Tennis Australian Open eine Runde weiter. Beim Stand von 7:6 und 6:3 musste sein Gegner Dmitri Turnusow aus Russland wegen einer Verletzung aufgeben. In der zweiten Runde trifft Wawrinka auf den Tschechen Radek Stepanek. Das Wetter. Heute und morgen ist es oft bewölkt und stellenweise kann es schneien. Im Wallis und in Graubünden gibt es Aufhellungen, im Tessin ist es ziemlich sonnig. Die Höchsttemperaturen liegen heute im Norden bei 0, im Süden bei plus 4 Grad.
Der Wackerpreis. Der Schweizer Heimatschutz verleiht die begehrte Auszeichnung jedes Jahr und zeichnet so Städte und Gemeinden aus für ihr Ortsbild oder ihre besondere Leistung bei der Siedlungsentwicklung, wie eben zum Beispiel dieses Jahr Rheinfelden. Ausschlaggebend dieses Jahr: Rheinfelden bekämpfe mit seiner Raumplanung ein weit bekanntes Problem, das Altstadtsterben. Aargau-Korrespondent Alex Moser.
Es herrscht Betrieb in Rheinfelden. Auch an diesem kalten Januartag flanieren Menschen durch die Barockstadt und kaufen ein. 40 kleine Geschäfte hat es hier, Boutiquen, Blumenläden und 10 Restaurants. Die Großverteiler sind hier in Gehdistanz zur Altstadt. So kann der Konsument alle Einkäufe zu Fuß erledigen.
Der Idealfall wäre, er erledigt seine Einkäufe des täglichen Bedarfs. Dann fehlen ihm noch einige spezielle Artikel. Und dann sagt er, wir gehen jetzt noch in die Altstadt. Dort kaufe ich diese speziellen Artikel. Und weil es so schön ist, setzen wir uns noch in das Straßencafé, trinken einen Kaffee oder ein gutes Bier.
Die Idee funktioniere, sagt Stadtermann Franco Mazzi. Die Altstadt von Rheinfelden profitiere von den Besucherfrequenzen der Grossverteiler.
Wenn man die Detailhändler nahe hat, dann sind die Grundfrequenzen durch diese Detailhändler geschaffen. Wenn man die weit weg hat, muss die Altstadt selber für Frequenzen sorgen.
Und das funktioniert vielerorts nicht. Auch die Großverteiler in die Altstädte zu bringen, klappt meist nicht. In Rheinfelden beispielsweise waren die Bedingungen nicht gegeben.
Ein heutiger Detailhändler braucht 1000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Ein durchschnittlicher Altstadtladen hat 60, 70 Quadratmeter. Man müsste also 10, 15 Läden zusammenschließen, damit man die Fläche zusammenbekommt. Und das ist in geschützten Altstadtstrukturen unmöglich.
Deshalb bauen die Großverteiler auf der grünen Wiese und locken damit die Konsumenten aus den Altstädten zu sich. Das Resultat sind tote Altstädte mit geschlossenen Läden und unrentablen Restaurants. Für Adrian Schmid vom Schweizer Heimatschutz hat Rheinfelden einen möglichen Ausweg aus dieser Misere gefunden. Unter anderem deshalb erhält Rheinfelden dieses Jahr den Wackerpreis.
Wenn diese Synthese gelingen kann, dann heißt es gewinnen alle. Es gewinnt das Gewerbe, es gewinnen die Investoren, es gewinnen die Menschen, es gewinnt die Politik. Und das ist der Grund, warum der Schweizer Heimatschutz namentlich auch Rheinfelden, die Grenzstadt am Rhein, mit dem Preis auszeichnet.
Rheinfelden ist also ein Vorbild, wie man eine Altstadt am Leben erhalten kann. Mit Kunden, die in einer attraktiven Altstadt einkaufen und konsumieren. Noch tun sie es trotz den höheren Preisen auf der Schweizer Seite des Rheins. Stadtammann Franco Mazzi ist allerdings besorgt.
Wir können nichts dagegen tun. Wir können nur hoffen, dass die Ladenbesitzer ihre Sortimente so ausrichten, dass sie nicht preislich vergleichbar sind.
Am Schluss könnte also der starke Franken die Bemühungen des Wackerpreisträgers 2016 noch zunichte machen.
Die Stadt Rheinfelden, Gewinnerin des diesjährigen Wacker-Preises, im Bericht unseres Korrespondenten Alex Moser. Und wenn es um den Wacker-Preis geht, bietet sich ein Gesprächspartner besonders an, Benedikt Loderer, der Architekt und Publizist. Herr Loderer, ich mache jetzt mit Ihnen den Test, den unsere Redaktion nicht bestanden hat, ich selbst auch nicht. Können Sie sich erinnern, wer den Wacker-Preis vor einem Jahr bekommen hat?
Vor einem Jahr West Lausanne oder eines mehr?
Es war das Bergell. Ich bin erleichtert, dass es Ihnen gleich geht wie der Redaktion. Was zeigt das eigentlich? Welche Bedeutung hat eigentlich der Wacker-Preis, wenn man sich gar nicht so genau erinnern kann, wer es zum letzten Mal bekommen hat?
Ja, man muss sich eben auch fragen, für wen die Bedeutung da ist. Für die Gemeinde oder die Stadt, die den kriegt, ist es natürlich ganz etwas anderes als für das Publikum. Die Gemeinden sind sehr stolz darauf und machen damit auch für sich Reklame. Das Publikum nimmt das zur Kenntnis und vergisst es sofort.
Dieses Jahr bekommt ja Rheinfelden die Auszeichnung. Was halten Sie davon? Ist das für Sie ein nachvollziehbarer Entscheid?
Ja, man muss natürlich schauen, dass der Wacker-Preis hat auch seine eigene Geschichte. Also am Anfang waren das ja so Schmuckdruckstädte oder Dörfer wie Guarda. Und dann haben sie langsam gemerkt, dass ja die Schweiz nicht aus Schmuckdruckli besteht, sondern eigentlich eine ziemlich große Agglomeration ist. Und sie haben dann sehr bald einmal gemerkt, dass man sich auch der Stadt annehmen muss und nicht nur den Schmuckdrucklis. Und von dem her gesehen ist es natürlich richtig, dass man auch Städte nimmt, die nicht so wie Stein am Rhein noch so wunderschön mittelalterlich aussehen, sondern dass man sich auch ums 20. und auch ums 19. Jahrhundert kümmert. Und unterdessen sind sie natürlich so weit, dass sie sagen, wir belohnen vor allem auch die planerische Leistung und den politischen Willen, der dahinter steckt.
Was fließt eigentlich ein in die täglichen Bau- und Planungsprozesse in der Schweiz aufgrund dieses Heimatschutzpreises?
Aufgrund des Heimatschutzpreises wahrscheinlich wenig, aber man muss sich klar sein, dass der Heimatschutz ein politisches Gewicht hat, weil er über Veto-Power verfügt. Also der Heimatschutz kann ein Projekt bekämpfen bis zur Volksabstimmung. Das heißt, man muss von Anfang an mit dem Heimatschutz rechnen.
Und wie wichtig ist das in der heutigen Zeit?
Das ist sehr wichtig, weil oft ist es auch so, dass man solche Organisationen wie den Heimatschutz oder VCS die Drecksarbeit machen lässt. Die Behörden wissen zwar, dass sie das nicht so bewilligen können, aber sie sind Gott froh, wenn der Heimatschutz eine Beschwerde macht und das vor Gericht kommt, dann können sie den Bauherrschaften sagen, ja, wir hätten ja schon gewusst, aber die Gerichte waren dagegen.
Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, der Wacker-Preis, was soll in Zukunft damit gemeint sein? Städtebau, ein Architekturtrend oder eben dieser Anteil an Heimatschutz? Wohin sollte sich die Jury bewegen?
Also wenn Sie mich fragen, müsste der Heimatschutz sich jetzt auch mit dem Thema Verdichtung befassen, weil das ist das Thema, mit dem wir uns in den nächsten 50 Jahren herumschlagen wollen. Wenn Sie bedenken, dass wir nach dem Zweiten Weltkrieg mehr gebaut haben als alle Generationen vorher seit den Römern zusammen, also in Suisse Gonfle hergestellt haben, und wollen wir jetzt das noch einmal 70 Jahre weiterfahren, also in Suisse Doublement Gonfle herstellen. Und darum müssen wir das Baugebiet schließen und müssen mit dem haushalten, den Flächen, die wir schon überbaut haben. Und da sehe ich auch für den Wacker-Preis eine Aufgabe.
Sagt der Buchautor Benedikt Loderer, der Mann, der den Anstoß gab zur Gründung der Architekturzeitschrift Hochparterre, auch bekannt als der Stadtwanderer. Alle Ortschaften, die den Wacker-Preis bisher bekommen haben, können Sie auf srf.ch/news erkunden, dort auf der Architekturlandkarte sozusagen. Und auf diese Themen können Sie sich im Rendezvous noch freuen. Serbien und Kroatien waren vor kurzem noch auf einem Annäherungskurs. Doch Wirtschaftsprobleme entfernen die zwei Nachbarn, zumindest verbal. Sie flohen vor Vergewaltigung, Raub und Tod und sind nun mit Ähnlichem konfrontiert in Europa. Flüchtlingsaussagen im Bericht von Médecins Sans Frontières. Zuerst aber zu düsteren Prognosen der anderen Art. Der IWF, der Internationale Währungsfonds, sorgt sich ums Wirtschaftswachstum. Der Internationale Währungsfonds IWF ist in Sachen Weltwirtschaft pessimistischer als noch im letzten Herbst. Er hat seine Konjunkturprognosen dementsprechend korrigiert. Demnach wächst die Weltwirtschaft dieses Jahr noch um 3,4% und im nächsten Jahr um 3,6%. Das tönt eigentlich nicht schlecht. Aber der Eindruck täusche, sagt der IWF. Thomas Oberer erklärt.
Die Weltwirtschaft macht dem IWF Sorgen. Und das, obwohl die Prognosen nach oben zeigen, obwohl das Wachstum in den nächsten beiden Jahren wieder leicht anzieht. Aber eben weniger als erhofft. Diese Sorgen kann man auf einen Nenner bringen, die große Unsicherheit. Dabei zeigt sich, kein Land kann aus eigener Kraft Wachstum schaffen, die gegenseitige Abhängigkeit ist groß. Geht es irgendwo schlecht, dann spüren dies alle. Als Folge davon hat der IWF die Tendenz seiner Wachstumsprognose heute leicht nach unten korrigiert. Das heißt, es geht zwar wie erwähnt aufwärts, aber eben sehr viel langsamer. Sorgen machen den Wirtschaftsexperten vor allem zwei Regionen, China und Lateinamerika. China ist nicht mehr die Wachstumslokomotive wie in den letzten Jahren. Zwar wächst China weiter mit gegen 6% pro Jahr, wovon andere Länder nur träumen können. Aber Chinas Wirtschaft ist im Umbruch, weg vom reinen Industrieland mit starkem Exportanteil hin zu mehr Dienstleistungen. Und vor allem hin zu mehr privatem Konsum im Land selber, was die Basis der Wirtschaft langfristig stärken soll. Doch dieser Weg ist steinig und hat vor allem, so der IWF, direkte Auswirkungen auf fast alle anderen Länder. Es ist nicht mehr so einfach, nach China zu liefern wie in den letzten Jahren. Fast noch größere Sorgen macht sich der IWF aber um Lateinamerika. Dort ist das Boomland Brasilien in eine Rezession geschlittert, die Wirtschaft schrumpft. Die Ursachen, die große politische Unruhe und der Korruptionsskandal um den halbstaatlichen Erdölkonzern Petrobras. Fast schon positiv sieht der Währungsfonds die Entwicklung in den Industrieländern. Die Euro-Länder und auch die USA wachsen leicht. Dabei profitieren vor allem die Europäer von den tiefen Erdölpreisen, was die Produkte günstiger macht. Doch auch hier taucht immer wieder das Wort Unsicherheit auf. Unsicher ist nach Ansicht des IWF, was mit dem Ölpreis passiert. Unsicher ist auch, ob die Erhöhung der Leitzinsen in den USA nicht den Aufwärtstrend in der größten Volkswirtschaft der Welt bremst. Unsicher ist zudem, wie sich die weltpolitische Lage entwickelt. Die Krisen überall würgen den Handel ab und haben negativen Einfluss auf den Tourismus, der für viele Länder enorm wichtig ist. Angesichts dieser vielen Unbekannten sieht der IWF vor allem die Politik in der Pflicht. Diese können nicht einfach auf bessere Zeiten hoffen, sondern müsse dafür sorgen, dass die Arbeitslosigkeit sinkt, dass mehr Geld für die Infrastruktur ausgegeben wird und dass die Rahmenbedingungen für mehr Innovationen geschaffen werden. Geschiehe dies nicht, dann gleiche die Entwicklung der Weltwirtschaft in den nächsten Jahren einer unsicheren Fahrt auf einer Holperstrecke mit vielen Schlaglöchern.
Wenn es innenpolitisch nicht gut läuft, dann hilft manchmal nur ein Ablenkungsmanöver, wie aktuell auf dem Balkan. Die beiden früheren Kriegsfeinde, Kroatien und Serbien, reden demonstrativ über den Kauf größerer Waffensysteme. Kroatien will ein Raketensystem von den USA kaufen und Serbien eines von Russland. Die Boulevardmedien in beiden Ländern schüren Emotionen. Auslandredaktor Christoph Uetrich.
Stolz hielt Alexander Vučić das Modell eines S-300-Raketensystems in die Kamera. Russlands Vizeregierungschef Dmitri Ragusin brachte es ihm letzte Woche mit nach Belgrad und überreichte es ihm vor versammelter Presse. Serbiens Regierungschef reagierte damit demonstrativ auf die Rüstungspläne des alten Kriegsfeinds und Nachbarlands Kroatien. Dieses hat vor ein paar Monaten angekündigt, es wolle aus alten US-Beständen das Mehrfachraketensystem M-270 beschaffen. In beiden Ländern berichtet die Boulevardpresse aufgeregt über die militärischen Vorhaben, schreibt fette Schlagzeilen. Es wirkt, als wäre ein gefährliches Wettrüsten ausgebrochen. Die Politiker sprechen zwar keine Drohungen aus, aber sie schlagen Töne an, wie sie auf dem Balkan viel zu hören sind. Das heißt, sie beteuern ihre friedlichen Absichten und auf jeden ihrer versöhnlichen Sätze lassen sie gleich ein Aber folgen, hinter dem sich eine weniger friedfertige Haltung und sehr viel Misstrauen verbirgt. Kroatiens Verteidigungsminister Kotromanovic zum Beispiel sagte vor Journalisten, Serbiens Premier Vucic habe keinen Grund, nervös zu werden.
Nemoj biti nervoza, nema razloga biti nervoza. Mi sigurno nećemo, nema nikakve neprijateljske namjere prema Srbiji.
Wir haben keine feindlichen Absichten gegenüber Serbien, sagte Kotromanovic. Aber als Mitglied der NATO habe Kroatien das Recht, seine Verteidigung selber zu organisieren. Trotz der medialen Aufregung und der passiv-aggressiven Töne der Politiker, Verteidigungsexperten in beiden Ländern haben nicht den Eindruck, dass die Kriegsgefahr gewachsen ist. Aus dem einfachen Grund, dass das Geld für ein echtes Aufrüsten fehlt. Der serbische Premier Vucic ließ es in seiner Antwort auf Kotromanovic durchblicken. Verzichtet einfach auf den Kauf des Mehrfachraketensystems, dann haben wir kein Problem. Verzichtet auf euer offensives System, dann verzichten wir auf ein defensives System. Wir haben im Moment kein Geld zum Wegwerfen, sagte Vucic. Auch eine zweite Gefahr ist nicht so groß, wie man zuerst meinen könnte. Wenn Serbien mit Russland über den Kauf von Raketen spricht, heißt das nicht, dass es sich vom Westen abwendet. Vucic braucht zwar Russlands Unterstützung im Kampf gegen die internationale Anerkennung Kosovos als unabhängiger Staat. Aber er kann die wirtschaftlichen Probleme Serbiens nur lösen, wenn er das Ziel der EU-Mitgliedschaft weiter verfolgt. Warum dann der große Lärm? Der wichtigste Grund liegt in der serbischen Innenpolitik. Vucic will, wie gesagt, in die EU. Das wird aber zuerst einmal soziale Härten zur Folge haben und viele Serben werden sich nicht darüber freuen. Sie tragen der NATO die Bombardierungen von 1999 nach. Um die Widerstände gegen den EU-Kurs zu überwinden, will Vucic im Frühling Neuwahlen abhalten, 2 Jahre früher als vorgesehen. Und dafür muss er die Bevölkerung hinter sich scharen. Das Heraufbeschwören von Feinden hat sich in solchen Situationen meist bewährt.
Sie hören Rendezvous 8:08. Die Flüchtlingspolitik der EU sei gescheitert. Punkt. Schluss. So sieht es die Hilfsorganisation Médecins Sans Frontières. Im neuesten Bericht stellt sie klare Forderungen an die Politik und lässt Migranten sprechen. Bevor wir mit Médecins Sans Frontières über die Vorwürfe sprechen, hören wir einige Aussagen der Menschen auf der Flucht, die sie gegenüber den Ärzten ohne Grenzen gemacht haben.
Ich war 3 Monate in Tripolis. Es ist der schlimmste Ort auf der Welt. Sie behandelten uns wie Tiere, sie trennten uns von den Männern und nahmen sich jeden Tag eine von uns, um ihre Lust zu befriedigen. Wer will unter diesen Bedingungen in Libyen leben? Ich wollte nicht mehr vergewaltigt werden. Wir hatten also keine Wahl. Ja, wir wussten, dass wir auf See sterben könnten, aber das war unsere Wahl.
Eine Frau aus Eritrea an Bord eines Search-and-Rescue-Schiffes.
Wir wurden vor der türkischen Küste attackiert. Ich sah 3 Männer in einem Boot, das auf uns zukam. Sie trugen dunkelblaue Uniformen mit der griechischen Flagge auf der Schulter. Wir zeigten ihnen unsere Kinder, um Hilfe zu halten. Doch sie stachen mit einer Harpune brutal in unser Gummiboot. Sie machten 2 Löcher. Panik brach aus.
Ein syrischer Mann. Kos, Griechenland.
Ich trinke so wenig wie nötig. So muss ich auf dem Weg nicht auf die Toilette.
Eine syrische Frau, Kos, Griechenland.
Wir überquerten die Grenze zu Mazedonien. Wir rannten und rannten. Ein Mann, den ich nur einen Tag zuvor kennengelernt habe, atmete immer schneller, bis seine Seele aus ihm hinaustrat. Seine Augen wendeten sich ab, sein Mund wurde blau. Wir waren auf einem Berg und konnten ihn nicht begraben, also ließen wir ihn dort einfach liegen. Wir fühlten uns schuldig, wir fühlten uns sehr schuldig.
Ein 23-jähriger Mann aus Syrien.
Und von diesen Aussagen von Menschen auf der Flucht aus ihrer Heimat direkt zu Médecins Sans Frontières, in deren Bericht diese Flüchtlinge vorkommen. Franz Lur von Médecins Sans Frontières in Wien hat selber in verschiedenen Krisengebieten gearbeitet, zum Beispiel in Syrien, in Jemen, Jordanien und der Türkei. Ich habe ihn gefragt, sind diese Aussagen von Flüchtlingen, die wir eben gehört haben, einfach die schlimmsten Fälle Oder ist das wirklich der Grundtenor der Flüchtlinge?
Es ist der Grundtenor. Natürlich, wir haben all diese Zeugenaussagen festgehalten im Rahmen unserer Projekte, im Rahmen der medizinischen Versorgung und mussten leider feststellen, welche Hindernisse den Menschen auf der Flucht in die Wege gelegt werden, auf ihrem Weg in eine bessere Zukunft, auf ihren Weg zur Sicherheit. Und stellt durchaus den Grundtenor dar, denn in all jenen Hindernissen der Gewalt, die sie ausgesetzt sind, entlang der Route.
Im Bericht heißt es, die Politik der Abschreckung sei falsch. Was meinen Sie genau mit der Politik der Abschreckung?
Wenn man die Politik der Europäischen Union, ihrer Mitgliedstaaten betrachtet, sitzen sie dem Irrglauben auf, solange man die Attraktivität Europas verringert, werden weniger Menschen nach Europa kommen. Das ist ein Irrglaube. Solange es Krieg gibt in den Herkunftsländern wie Afghanistan, Syrien, aber auch im Irak, werden sich diese Menschen auf den Weg machen in eine bessere Zukunft. Und diese Abschreckungspolitik führt eben nur dazu, dass die medizinisch-humanitäre Versorgung bzw. all jene Menschen auf der Flucht bewusst einer medizinisch-humanitären Katastrophe zugeführt werden.
Was verlangen Sie stattdessen von Europa und von wem genau?
Wir verlangen, dass es schleunigst, so schnell wie möglich, Möglichkeiten geschaffen werden an den EU-Außengrenzen, um Asyl anzusuchen, insbesondere auch an der Ländergrenze zwischen Türkei und Griechenland, um den Menschen auf der Flucht die sehr gefährliche Reise über das Mittelmeer in den ganz kleinen Booten zu ersparen. Weiters fordern wir natürlich auch, dass es Möglichkeiten gibt, legale Möglichkeiten gibt, sich innerhalb Europas dann zu bewegen. Ja, natürlich mit Kontrollen, dann sind jetzt keinen, aber doch die legale Möglichkeiten geschaffen werden für all die Menschen auf der Flucht, die jetzt zum Beispiel in einem ganz bestimmten europäischen Land Asyl ansuchen werden und nicht in die Hände von Schmugglern gedrängt werden müssen, damit sie dann zu ihrem Land, ihrer Wahl bzw. ihrem Ziel kommen können.
Nun scheint es aber so, dass die allgemeine Stimmung in Europa und auch in Deutschland zu kippen scheint. Nachbarländer wie Österreich, wo Sie jetzt sind, diskutieren sogar in diesen Tagen darüber, die Grenzen zu schließen, um einen Entscheid in Brüssel zu provozieren. Ist das für Sie ein weiterer Beleg, dass die EU mit ihrer Flüchtlingspolitik versagt?
Natürlich, man versucht, weil anscheinend der Dialog, die Solidarität unter den Mitgliedstaaten der Europäischen Union nicht gegeben ist, beziehungsweise man auch nicht gewillt ist, einen Konsens zu suchen, zu einem Konsens zu gelangen. Und natürlich auch diese Aufgabe auch nicht von ein paar wenigen Ländern getragen werden können. Das heißt, und wiederum auf dem Rücken der Menschen auf der Flucht, wir sehen hier als medizinische Organisation uns mehr in für alle jene Menschen auf der Flucht jetzt zu sprechen und nicht einen Vorschlag zur Lösung dieser Krise zu geben, sondern wir sind Zeuge und immer wieder entlang unserer gesamten Projekte deren Auswirkungen dieser europäischen Politik, der Abschreckung.
Zum Schluss, Herr Lurf, Sie haben ja in verschiedenen Konfliktgebieten gearbeitet. Jetzt, wenn Sie diesen Bericht lesen, was geht Ihnen durch den Kopf?
Wut, Ohnmacht, Kurzsichtigkeit, Unwilligkeit. Wenn man gesehen hat, wie die Situation vor Ort in Syrien, aber auch Afghanistan, dem Jemen, Somalia, der Zentralafrikanischen Republik ist, müsste man und sollte man verstehen, warum jene Menschen sich ein besseres Leben in Sicherheit wünschen und sich dem gegenüber zu versperren, ist mir tief zuwider.
Sagt Franz Lurf von Médecins Sans Frontières in Österreich, in Wien. Was sagen eigentlich Philosophen zur Flüchtlingsthematik? Susan Brunner spricht gleich mit einem Philosophen, der gleich auch ein Philosophie-Magazin herausgibt, aktuell zum Thema Flüchtlinge. Dazu gleich mehr auf SRF 1 und SRF 4 News im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags, und die bringt uns Thomas Fuchs.
Der Wackepreis 2016 des Schweizer Heimatschutzes geht an die Aargauer Stadt Rheinfelden. Sie zeige beispielhaft, wie auch über die Grenze hinweg die Lebensqualität in einem Ort gesteigert werden könne. Der Bündner Nationalrat Martin Candinas will nicht Präsident der CVP Schweiz werden. Er verzichte aus familiären und beruflichen Gründen. Der Internationale Währungsfonds sieht erhebliche Risiken für die Weltwirtschaft und senkt deshalb seine Konjunkturprognose. Er geht für dieses Jahr noch von einem globalen Wachstum um 3,4% aus. Und beim Tennis Open in Australien ist Stan Wawrinka in der zweiten Runde. Sein erster Gegner, der Russe Dimitri Turnusow, gab verletzt auf.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.